Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Die Worte aus dem Lukasevangelium klingen uns noch nach. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das sind Worte, die tief anrühren. Es sind Worte, die Jesus sagte. Im Matthäus-Evangelium sprach er sie von einem Berg herab, hier bei Lukas auf einem Feld. Man spricht deswegen von der Feldrede. Doch die Botschaft ist gleich. Dem Nächsten gegenüber sind die Hörer aufgefordert, nicht zu richten, nicht zu verdammen, sondern barmherzig zu sein, zu vergeben. Das sind wahrlich Worte, die tief anrühren. Sie treffen mich in meinem Herzen und sie sollen mich auch genau da treffen, aufrütteln, etwas freisetzen. Es sind übrigens Worte, die nach Ansicht mancher Bibelforscher tatsächlich auf den historischen Jesus von Nazareth zurückgehen. Man mag sich einen Moment in die weiche, schöne und warme Landschaft von Obergalilea hineinversetzen, wie Jesus da gesprochen haben mag, wie er die Herzen seiner Zuhörer anrührte, verwandelte. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Ich kann diese Worte mit unterschiedlichen Ohren hören. Ich kann sie anklagend hören, weil ich ihrem Anspruch häufig nicht gerecht werde. Ich kann sie rechtfertigend hören, weil ich gewiss bin, dass Jesus der Mensch war, der diesem Anspruch genügte. Mit prophetischem Ernst kann ich sie hören, weil ich selbst aufgefordert bin zum Handeln. Ja, mein individuelles Handeln auch von Gott registriert wird. Und schließlich kann ich sie selbstkritisch hören, weil ich aufgefordert bin, meine eigenen Anteile unverblümt anzuschauen. In den drastischen Schlussworten Jesu, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Zunächst und zuerst, ich kann Jesu Worte anklagend hören, als Norm, als das, was unbedingt gilt. Dann werden die Worte zur Forderung, an der gemessen der Mensch erkennt, so sollte, ja, so möchte ich gerne sein, aber so bin ich gerade nicht. Dabei suche ich doch gerade die andere Erfahrung, nämlich angenommen, geliebt, akzeptiert zu werden, ohne Vorleistung. Das heißt, obwohl das liebende Gegenüber erkennt, wie es um mich steht, bin ich angenommen. Ich höre die Worte Jesu mit dem Ohr des Scheiterns, der Verzweiflung, möchte sie aber hören mit dem Ohr der Rechtfertigung, der Gewissheit. Martin Luther war sehr sensibel und hat die Bergpredigt aus dieser Kontrasterfahrung heraus gehört. Es sind eben diese zwei Arten und Weisen, wie der Mensch angesprochen wird, anklagend, die Verfehlung beim Namen nennend, fordernd oder freisprechend, die Sünde nicht anrechnend, beschenkt. Dabei ist es die persönliche Erfahrung des Scheiterns, gerade des Nichtschaffens, die nach Auffassung des Reformators erst zum Einbruch des Heilsamen ermöglicht. In der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium entsteht ein Kontrast zu der bisher unheilvollen Lebenssituation. Und der kann erst entstehen, wo der Mensch sich auf seine unheilvolle Situation hin ansprechen lässt. Wo der Mensch sich und seine unheilvolle Lebenssituation realisiert, den Schmerz, die Scham und die Reue empfindet angesichts von Lieblosigkeit und Vergeltungslust. So liegt die Funktion der Forderung und Anklage darin, diese unheilvolle Situation aufzudecken. Und der Weg führt über Scham, Reue und Schmerz. Dabei ist diese Erfahrung nicht Zielpunkt, sondern sie treibt an, einen Weg zu suchen. Sie kann aber auch in Resignation und Verzweiflung führen. Das war zunächst Luthers Situation im Kloster. Er machte als Mönch die Erfahrung, dass das Gesetz zum Richter und Ankläger wird, weil es die richtige Herzenseinstellung gegenüber einem strafenden Gott fordert. Es fordert nämlich Glauben von ganzem Herzen, obwohl der Mensch, weil Sünder, außerstande ist, dieser Forderung zu entsprechen. Die Funktion war gerade die der Gewissensanklage angesichts des nicht erfüllten Gesetzes. Das Evangelium aber legt den Menschen nicht auf das fest, was er ist, sondern spricht ihn frei und spricht ihn auf das hin an, wozu er von Jesus bestimmt ist, nämlich einen von Gott geliebten Menschen. Wir können die Forderung Jesu daher mit dem Ohr der Rechtfertigung hören. Sie wäre dann eine Norm, die von der Person Jesu von Nazareth 100% erfüllt wäre. Er, Jesus, war der Mensch. Er war der Mensch, der barmherzig ist, wie auch sein Vater barmherzig ist. Er war der Mensch, der nicht richtet. Er war der Mensch, der nicht verdammt. Er war der Mensch, der vergibt. Kurz, in Jesus von Nazareth ist die Liebe Gottes ganz und gar sichtbar. Er ist also der Mensch, der so handelt, wie es Gottes Willen entspricht. In ihm leuchtet die wahre Menschlichkeit auf. Er ist der Mensch, wie er von Gott in seinem ursprünglichen Bild, dem Urbild oder Ebenbild, geschaffen war. Und wir fallen da ziemlich ab gegenüber diesem Urbild an Menschlichkeit. Wir erkennen allenfalls, wie weit wir uns von diesem Idealbild entfernt haben. Naja, das hebt nicht gerade die Stimmung. Und das soll es auch nicht, jedenfalls nicht nach Ansicht der Reformatoren unserer Kirche. Denn nach ihrer Auffassung lernen wir nur aus dieser Kontrasterfahrung wirklich zu glauben. Wir sollen glauben, dass wir von Gott so gesehen werden wie dieser Jesus von Nazareth, nämlich als einen geliebten und gerechten Menschen. Obwohl doch Gott weiß, wie traurig es manchmal um uns wirklich steht. Wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir nicht mehr uns in aller Unbarmherzigkeit, Rachsucht oder Verdammungsfreude, sondern wir sehen Jesus, den Barmherzigen, den Vergebenden, und sehen uns in diesem Licht. Wir sehen, dass alles gut ist, obwohl es augenscheinlich gar nicht so gut ist. Nun, liebe Gemeinde, ich möchte dazu einladen, die Worte aus dem Lukasevangelium noch mit einem anderen Ohr zu hören. Höre ich sie nur mit dem Ohr des gerechtfertigten Sünders, da geht mir etwas Aufrüttelndes verloren. Ich ringe hier selber, weil mir die sogenannte Rechtfertigungslehre sehr wichtig ist. Es geht aber meines Erachtens um mehr. Es geht nicht nur um Trost, sondern es geht um Veränderung. Es geht nicht nur um Seelsorge, sondern es geht um Prophetie. Ich höre Jesu daher auch mit prophetischem Ohr. Der Prediger aus Galiläa hat eine Botschaft, nämlich, dass ich ganz und gar auf die Barmherzigkeit angewiesen bin. Ja, dass die göttliche Barmherzigkeit direkt mit derjenigen zu tun hat, die ich selber praktizieren soll. Ähnlich dem Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Meines Erachtens reicht es nicht zu sagen, Jesu Worte sollen uns die eigene Sündhaftigkeit aufzeigen. Das sicher auch, aber eben nicht allein. Ich gehe davon aus, dass und glaube daran, dass Jesus die Barmherzigkeit lebte, die er praktizierte. Aber er predigt doch nicht nur sich selbst. Er bringt ein beurteilendes Kriterium ein, nämlich die göttliche Betrachtung menschlichen Handelns. Man könnte auch abgekürzt sagen, Jesus bringt die Gottperspektive ein. Ganz recht, er, Jesus, war dieser Mensch, der barmherzig ist. Er war der Mensch, der nicht richtet. Er war der Mensch, der nicht verdammt. Er war der Mensch, der vergibt. Aber Jesus war mehr als dieser Mensch. Er redet doch in den Worten des Lukas-Evangeliums nicht oder zumindest nicht nur über sich selbst, sondern er redet zu seinen Zuhörerinnen und Zuhörern und damit zu uns. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das Wiederholte, so wird euch, ist meines Erachtens entscheidend. Offenbar ist es nicht ganz egal, wie und was die Gläubigen in ihrem Leben so praktizieren. Sie sollen barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Und mehr noch, die göttliche Vergebung, das göttliche Urteil wird in direktem Zusammenhang mit dem eigenen Vergebungswillen und mit dem eigenen Richten gebracht. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Bedeutet das, wo ich nicht vergebe, vergibt mir auch Gott nicht? Wo ich richte, werde ich am Ende auch gerichtet? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es, denn ich glaube, dass die Barmherzigkeit Gottes immer das letzte Wort hat. Aber in diesem ehrlichen Bekenntnis, ich weiß es nicht, steckt noch etwas anderes. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir mit dem christlichen Gott nicht einfach fertig sind, dass wir nicht einfach meinen sollten, wir wüssten alles, wenn wir vom lieben Gott reden. Jesus ermahnt uns sehr wohl zur Achtsamkeit und schafft uns nicht vorschnell ein gutes Gewissen. In seinen Worten finde ich etwas vom eschatologischen Ernst, der mir so oft fehlt, wenn ich in der Kirche immer vom lieben Gott höre. Sicher, Angst ist ein brüchiger Faden und ein schlechter Ratgeber. Und wir sollten nicht der dunklen Pädagogik vom rächenden Gott das Wort reden. Aber bevor ich das nächste Mal meinen Nachbarn verklage, kann ich mir schon mal die Frage stellen, was denkt eigentlich Gott darüber? Froh wäre ich, wenn im Referenzsystem von uns Christenmenschen die Gottesfrage auch in unbequemen Dingen des täglichen Lebens überhaupt mal vorkommt. Wenn es darum geht, die Selbstdurchsetzung von Interessen einmal zu hinterfragen und Gott ins Leben zu lassen. Fürchten wir uns eigentlich noch vor einer Macht größer als wir selbst? Für Muslime, die ich kenne, um das nur am Rande zu sagen, ist das selbstverständlich. Die Grundbedeutung des vielgeschundenen Wortes Scharia zum Beispiel ist schlicht die göttliche Betrachtung menschlichen Handelns. Und damit komme ich zum letzten Punkt und zum Schluss dieser Predigt. Ich höre die Worte Jesu mit selbstkritischem Ohr. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem eigenen, nimmst du nicht wahr? Hier spannt sich der große Bogen zum Anfang, denn Jesus führt die heillose Situation vor Augen. Der Mensch muss bei sich selbst anfangen, seine eigenen Anteile im Konflikt selbstkritisch reflektieren können. Nicht du, sondern ich, ja, ich habe auch einen Anteil. Es geht um den eigenen Anteil im Konflikt. Vergebung beginnt gewissermaßen bei mir. Aber dazu muss ich erst mal in der Freiheit stehen, mich überhaupt selbstkritisch betrachten zu können. Ich muss mir sagen können, dass noch etwas von mir übrig bleibt, wenn ich dieses oder jenes von mir zugebe. Man begegnet auch im Alltag Strategien, um sich genau dem zu entziehen. Wir alle kennen den Versuch, das Böse zu kompensieren, indem wir auf das Gute verweisen, das im eigenen Leben doch auch da ist. Wir alle kennen die Entschuldigung des eigenen Fehlverhaltens durch Verweis auf die Gesellschaft, die schuld ist, oder andere Personen. Schließlich ist uns die Verharmlosung von Schuld durch den Vergleich mit anderen nicht unbekannt, bei denen man vermeintlich gut abschneidet. Oder die maßlose Übertreibung, durch die eine Anklage scheinbar aufgenommen und verstärkt wird. Mir gelingt überhaupt nichts. Ich bin an allem schuld. Ergänzend und zusammenfassend ist die Verdrängung von Schuld zu nennen. Hier wird gar nicht erst die innere Verbindung zur Schuld hergestellt, die dann verharmlost, übertrieben oder kompensiert werden könnte. Die genannten Vermeidungsstrategien hindern daran, die Erfahrung von Befreiung aus Schuld machen zu können. Denn erst die Identifikation mit der eigenen Schuld, also die Übernahme eigener Anteile, ermöglicht die entscheidende Öffnung und Befreiung. Ich wünsche uns allen, in dem je sehr spezifischen Feld, Bezugsfeld, in dem wir in dieser Woche sind, die Vielstimmigkeit der Forderung Jesu, je mit dem individuellen, angemessenen Ohr zu hören und mutig zu entscheiden, welcher Stimme zu folgen ist. Ich wünsche uns, in der Freiheit zu stehen, die eigenen Anteile in anstehenden Konflikten zu erkennen und zu benennen. Eine Freiheit, die aus der Erfahrung bedingungsloser Annahme kommt. In dieser Freiheit stellen wir uns die Frage, was Gott eigentlich zu unserem in dieser Woche zu treffenden Entscheidungen sagt. Amen.